LVZ, unsere Story. Hi, ich bin Nicole Gjiva, Audio- und Videoreporterin der Leipziger Volkszeitung. Regelmäßig sitze ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen und rede mit Ihnen in diesem Podcast über Themen, die gerade relevant sind. Und dieses Mal die mutmaßlich rechtsextreme Terrorgruppe Sächsische Separatisten. Hier in Sachsen gab es eine Großrazzia, auch in Polen, und dabei wurden 8 Männer festgenommen, die zu den sogenannten Sächsischen Separatisten gehören sollen, eine Neonazi-Terrorgruppe. Und in dieser Folge soll es um sie gehen. In der nächsten halben Stunde rekapitulieren Denise Peikert und Antoni Rietschel, wie die Razzia ablief, wer diese Terrorgruppe ist und was die AfD damit zu tun hat. Antoni, Denise, könnt ihr einmal erzählen, wie die Razzia ablief?
Wir sind hier eigentlich an einem Dienstag aufgewacht, wie wir leider in der Vergangenheit schon öfter in Sachsen an einem Tag aufgewacht sind, nämlich mit der Nachricht, dass ein mutmaßlich rechtsextremes Netzwerk aufgeflogen ist oder dass dagegen ermittelt wird. Da gab es relativ früh die Mitteilung, dass es eine Razzia gibt und dass es Ermittlungen gibt unter der Führung des Generalbundesanwalts gegen eine Gruppe, die sich Sächsische Separatisten nennen soll und ja tatsächlich für den Umsturz trainiert und die Errichtung eines eigenen, an den Nationalsozialismus angelehnten Staates geplant haben soll. Das war so morgens das, was uns so erreichte und wo man dann so denkt, okay, wow, wer ist das, um was geht's hier genau? Und das ist dann unser Tagwerk gewesen an dem Tag.
Genau, und dann sind natürlich schon die ersten Kolleginnen irgendwie rausgezogen, weil es ging natürlich darum, dass es Durchsuchungen um Leipzig, aber auch in Dresden gegeben hat, also unter anderem in Grimma und auch in der Nähe von Grimma, aber auch in Dresden, sind dann Kollegen schon rausgefahren, die dann eben vor Häusern standen, wo mutmaßliche Personen festgenommen wurden. Und es fing dann praktisch so ein bisschen so ein Puzzlespiel an bei uns in der Redaktion über Kollegen, die einerseits Kontakte haben zu Bundesbehörden, weil die Ermittlungen würden ja über Bundesbehörden führen, also sind praktisch über den Bundesverfassungsschutz oder über Erkenntnisse des Bundesverfassungsschutzes ging das ja eigentlich los. Das BKA war zuständig, also keine Landesbehörden, das heißt, wir mussten auf die Kollegen zugreifen. Und dann war das so ein bisschen so ein Hin- und Her-Spielen. Okay, wir wollten natürlich wissen, wer ist da dabei? Also die Namen. Und man möchte wissen, wie konkret oder was wird denn jetzt konkret vorgeworfen? Bei den Vorwürfen war es seitens des GBAs schon so, dass man zumindest eben sehen konnte, ah, okay, die haben sich regelmäßig getroffen, möglicherweise zu paramilitärischen Treffen. Es ging darum mutmaßlich, dass sie sich auf so einen Tag X vorbereitet haben. Also darum, dass es möglicherweise demnächst einen Umsturz geben könnte. Und man sich entsprechend mutmaßlich auch mit Ausrüstungsgegenständen ausgerüstet hat, also so Gasmasken oder Helme, was jetzt durchaus darauf schließen lässt, dass es da ja um gewisserweise eine Art von eine kämpferische Gruppe handeln könnte, sozusagen, genau.
Was will denn die Terrorgruppe Sächsische Separatisten? Du hast es schon ein bisschen gerade, oder ihr habt es eben gerade angerissen schon so ein bisschen. Gibt es da noch konkretere Details zu?
Also wenn man jetzt der Argumentation der Bundesanwaltschaft folgt, dann ging es ganz konkret darum, dass man sich vorbereitet hat darauf, dass es in ferner Zukunft einen gewissen Tag X geben könnte. Das ist ja so eine Terminologie in der rechtsextremen Szene, die ganz oft bei solchen Gruppierungen auftaucht. Also dass es eben Moment kommt, an dem man dann eben sozusagen die Machtergreifung oder die Macht an sich reißt, eben auch mit Gewalt. Wie konkret und wer da jetzt wie konkret von den Personen, die festgenommen wurde, jetzt welche Rolle gespielt hat, das ist jetzt noch relativ unklar. Es ist klar, es gibt einen Redelsführer, das ist Jörg S., der in Polen festgenommen wurde. Aber das Ziel war offensichtlich schon, sich darauf zumindest vorzubereiten. Also man muss, glaube ich, klar sagen, es ist jetzt noch nichts passiert. Aber es gab offensichtlich Vorbereitungen, wenn man der Argumentation der Bundesanwaltschaft folgen möchte, dafür.
Denise, was weiß man denn über diese Terrorgruppe, diese mutmaßliche Terrorgruppe?
Also es soll sich da um 15 bis 20 junge Männer handeln. Also die Festgenommenen sind alle im Alter zwischen 21 und 25. Und dann gibt es noch weitere Beschuldigte, die auf freiem Fuß sind und von denen es heißt, dass sie möglicherweise noch deutlich jünger sind als die, die jetzt in Haft gekommen sind. Und genau, dann hat Antoni ja schon gesagt, sie schienen irgendwie eine Angst umzutreiben, wenn man es jetzt sozusagen mal aus deren Sicht formuliert, dass es hier bald einen Umsturz gibt und den man dann aber auch auf eine besonders brutale oder besondere Art für sich nutzen wollte, indem man dann auch an Waffen offenbar, so sagt es der Bundesanwalt, dafür trainiert hat für diesen Tag, um dann einen Staat auch einzurichten, eine neue staatliche Ordnung zu schaffen, nach eigenem Gutdünken angelehnt an den Nationalsozialismus.
Bleiben wir mal grundsätzlich bei rechten Terrorgruppen. Das ist ja jetzt nicht die erste, auch nicht hier in Sachsen, von der wir jetzt gehört haben. Was unterscheidet denn die sächsischen Separatisten von anderen und warum findet das eigentlich immer hier statt?
Ja, du hast total recht. Also in den letzten 10 Jahren haben wir hier drei größere Prozesse gegen rechtsextreme Terrorgruppen gehabt. Oder es sind auch 3 Gruppen aufgeflogen, die dann letztendlich auch als Terrorgruppen vor Gericht verurteilt worden sind. Im Falle der Gruppe Freital wurde der Redelsführer ja auch zu hohen Haftstrafen verurteilt. 10 Jahre waren das damals. Großer Unterschied natürlich zu jetzt, da waren ja schon auch Sachen passiert. Also die Gruppe Freital hatte 2015 Brand- oder Sprengstoffanschläge auf Unterkünfte von Flüchtlingen verübt, hatte das Auto eines linken Politikers in die Luft gejagt. Das ist natürlich nochmal eine völlig andere Dimension. Aber was jetzt die sächsischen Separatisten soweit jetzt bislang bekannt ist oder soweit die Ermittlungen bekannt geworden sind, mit zum Beispiel der Gruppe Freital oder auch der Revolution Chemnitz oder noch früher auch der Old School Society, die sich in Borna da zusammengeschlossen hatten 2014, verbindet, ist natürlich so das neonazistische Gedankengut und die völkisch-nationalistische Ideologie und so ein bisschen die Vorstellung, man braucht so eine neue politische Ordnung, die auch auf den Führerstaat ausgerichtet ist. Also ob das jetzt eine Führergruppe ist oder ein Einzelner ist erstmal egal, aber das verbindet die miteinander. Es gibt so ein paar Unterschiede. Oder so ein paar Neuerungen, sage ich jetzt mal. Also die Personen sind jetzt hier schon sehr jung. Das ist so ein bisschen die Entwicklung oder die Fortsetzung der Entwicklung, die wir auch den Sommer über gesehen haben, als sehr viele junge Menschen zu von rechtsextrem organisierten Demonstrationen gegen die CSDs zum Beispiel gekommen sind. Bisschen was anderes ist offenbar dieses extrem Paramilitärische, was der Generalbundesanwalt da beschreibt, dass man sich so Tarnfleckanzüge gekauft hat und Waffen besorgt und damit auch trainiert hat, halt eben tatsächlich ganz praktisch für diesen Umsturz, der nach Ansicht der Beschuldigten kurz bevorstand. Untergangsszenarien, das ist jetzt was in der rechtsextremen Szene schon längst oder schon immer oder im Faschismus einfach schon immer eine Rolle gespielt hat. Aber hier ist es auch noch schon mal so ein kleiner Unterschied, dass das jetzt hier so zentral ist bei dieser Gruppe im Vergleich zu den Gruppen, die wir davor hatten. Also die Gruppe Freital oder auch die Revolution Chemnitz, da war sozusagen die Aktivität ausgerichtet auf den politischen Gegner oder auf Flüchtlinge. Und hier geht es jetzt tatsächlich eher um so eine Umsturzsache, ganz zentral. Und das ist vielleicht nochmal so eine kleine Verschiebung, wenn man so will.
Bei dieser Umsturzsache ist vielleicht auch nochmal zentral, das ist ja auch jetzt in der Vergangenheit in der rechtsextremen Szene, dass man aufgrund so einer Grundstimmung, die gerade sehr stark geprägt ist, auch von politischer Instabilität, also der Fragen, wird es Landesregierungen geben, unter anderem zum Beispiel in Sachsen, also kommt eine Regierung zustande, aber auch, dass eine Bundesregierung jetzt eben vor dem Kollaps steht, dass in der rechtsextremen Szene sich so ein bisschen dieses Narrativ breit gemacht hat und das wird auch ein bisschen offen kommuniziert, dass man sagt, okay, wir waren unserem Ziel noch nie so nah wie jetzt. Also dass eben praktisch auch der Aufstieg einer AfD und dieses ganze Chaos, was jetzt gerade so ein bisschen auch herrscht politisch, durchaus auch eben ja gesagt wird, okay, das ist halt, das nutzt uns ja und dass man die Möglichkeit sieht, dass daraus halt für einen selber die Ziele, die man eben umsetzen, also eben diese mögliche Umsturz oder die Machtergreifung immer näher rücken könnte.
Es gibt ja auch, glaube ich, so eine kleine Änderung jetzt im Vergleich zu, als die Gruppe Freital aufgeflogen ist oder die Revolution Chemnitz zu jetzt, dass es so ein Umfeld gibt, was relativ selbstbewusst und offen sagt, ja, ist doch überhaupt nicht strafbar, was die jungen Leute da gemacht haben. Also so aus der ganz rechten Ecke kommen solche Argumentationen. Gar nicht strafbar, was sie gemacht haben, ist doch völlig klar, dass man sich in Zeiten von politischer Unsicherheit vorbereiten muss. Und dass man dann im Zweifel auch selber dafür sorgen muss, dass es eine neue staatliche Ordnung gibt, wenn die alte staatliche Ordnung aufgrund von Unfähigkeit des politischen Personals zusammenbricht, dann ist es ja nur legitim, sich darauf vorzubereiten, was man dann tut. Also das ist so eine Argumentation, die schon immer verbreitet war in der rechtsextremen Szene, die aber inzwischen, so nehme ich das wahr, sehr, sehr selbstbewusst vorgetragen wird. Das heißt, das Normalste von der Welt. Also die Freien Sachsen zum Beispiel, die propagieren ja auch so eine besondere Form vom Separatismus, wenn man so will, so ein Sexit, so ein Austritt von Sachsen aus der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ganz sicher nochmal eine ganz andere Nummer als die, um was es jetzt hier geht, aber es ist so geistig so ein bisschen was Ähnliches und das befruchtet sich gegenseitig und ja, hat auch tatsächlich im Diskurs am rechten Rand jetzt schon einen ganz anderen Platz, als es das vielleicht vor ein paar Jahren noch gewesen ist, so nehme ich das wahr.
Und ein Unterschied ist auch, dass man jetzt natürlich bei dieser Terrorgruppe oder bei dieser mutmaßlichen Terrorgruppe, bei den sächsischen Separatisten, natürlich auch ganz klar Verbindungen ausmachen kann in die AfD, also in eine Partei, die jetzt in der Politik ja eine ziemlich große Rolle spielt, also eben hier stärkste Kraft in Sachsen und in anderen Bundesländern auch und auch im Bund ziemlich stark dasteht. Also auch diese Verbindungen sind neu.
Ja, genau dazu will ich jetzt auch als nächstes kommen, Anthony. Es gibt nämlich einen Mann, der dieser Gruppe angehören soll, der auch im Stadtrat in Grimma für die AfD sitzt. Wer ist denn Kurt Hettasch?
Also Kurt Hettasch ist jemand, der innerhalb der Partei, innerhalb der AfD in den letzten Jahren einen gewissen Aufstieg hingelegt hat tatsächlich. Wenn man so ein bisschen recherchiert, dann findet man Fotos von 2019 vom Volkstrauertag in Bad Lausick. Da war er Teil von so einem Bläserduo, was dann eben am Kriegerdenkmal vom guten Kameraden das Lied gespielt hat. Die AfD hatte eingeladen dazu. Hettasch ist dann 2020 auch Teil des Kreisvorstandes geworden im Landkreis Leipzig. Und ist auch dann eben jetzt zur Kommunalwahl angetreten in Grimma. Es hat sich in den Stadtrat wählen lassen, ist auch dort Fraktionsvorsitzender, sitzt in diversen Ausschüssen und ist auch in der Jungen Alternative aktiv. Also Junge Alternative ist ja die Jugendorganisation der AfD. Da gab es jetzt vor kurzem auch einen Landeskongress. Da wurde er dann zum Schatzmeister gewählt. Mittlerweile hat die Junge Alternative Fotos, die ihn da auch zeigen, gelöscht auf Instagram. Vermutlich will man da jetzt eben auch keine Verbindungen mehr so richtig haben. Und das zeigt jetzt auch, dass er jetzt nicht einfach irgendwer ist, sondern da durchaus eine Rolle gespielt hat. Vor allem, wie wir dann eben auch recherchiert haben, ist er eben auch Mitarbeiter bis zu seiner Festnahme gewesen von Alexander Wiesner, einem Landtagsabgeordneten der AfD, der bis vor kurzem auch der Chef der Jungen Alternative war. Und es geht eben auch nicht nur um Hettasch, sondern es gibt noch zwei andere Personen, die Verbindungen in die AfD haben. Also es gibt Kevin R., der so ein Jugendfreund ist offensichtlich von Hettasch. Also die beiden haben zusammen in so einem, sind dieses Bläserduo, von dem ich gerade gesprochen habe, das da eben gespielt hat. Kevin R. hat auch sich aufgestellt für die Kommunalwahl, ist aber nicht in den Stadtrat gewählt worden von Grimma, aber vertrat Hettasch zuletzt immer wieder in Ausschüssen, wenn er nicht konnte. Und auch Kevin R. war bis vor kurzem Mitarbeiter bei Alexander Wiesner bei der AfD gewesen. Und dann gibt es noch Hans-Georg P., der vor ein paar Jahren auch in der Kommunalpolitik sich engagiert hat für die AfD und auch noch in dieser AfD zuletzt aktiv war.
Wie ist denn die AfD jetzt mit dem Vorfall umgegangen und mit den Akteuren?
Ja, das war ein bisschen einigermaßen absurd gewesen, weil es natürlich dann so ist, wenn man jetzt darüber berichtet und solche Sachen rausfindet, ist es natürlich klar, dass man natürlich auch die Partei oder die Leute, die mit denen zu tun hatten, auch im Kreisverband irgendwie konfrontieren muss und fragen muss, was sagen die denn eigentlich dazu? Ich habe dann versucht, im Kreisverband anzurufen, den Vorsitzenden, der auch Bundestagsabgeordneter ist, Herr Naujok. Herr Naujok war absolut nicht zu erreichen, auch nicht per Mail. Eine Mitarbeiterin sagte dann zu mir, ja, man müsse sich ja jetzt auch nicht äußern dazu, was was jemand privat macht. Ich habe versucht, Herrn Dornau zu erreichen, der auch Teil dieses Kreisvorstands ist, Landtagsabgeordneter der AfD, der mir dann immer wieder sagte am Telefon, er könne mich nicht verstehen, dann auflegte und später auch nicht mehr ans Telefon ging. Ich habe den Parteipressesprecher angerufen und ihn gefragt, was die denn dazu sagen. Und dann wurde mir erstmal gesagt, das hat ja nichts mit unserer Partei zu tun. Das hat dann aber nochmal eine andere Dynamik bekommen, weil der Bundesvorstand, also Tino Chrupalla, sich dann wiederum in Berlin dazu äußerte und eben auch sagte, ja, es sei schon schockierend gewesen und man müsse das jetzt prüfen und Leute, die eben so Nationalsozialisten oder Neonazis nahestehen, die hätten halt eben keinen Platz. Der Punkt ist aber, dass halt zum Beispiel Hettasch, also seine, dass er auch Kontakt in die rechtsextreme Szene hatte, war relativ bekannt gewesen. Also das war öffentlich. Darüber wurde auch berichtet, dass er bei einer Sonnenwendfeier zum Beispiel war, wo einem SS-Standartenführer mutmaßlich auch gehuldigt wurde, offenbar. Das heißt, es war schon relativ klar, wo er halt irgendwie auch stand. Und dass man dann eben auch sagt, ja, das ist nicht Teil unserer Strukturen oder das sowas gehört nicht zu uns, ist halt so, ja, er gehörte aber schon lange zu der Partei. Und mit den Äußerungen von Chrupalla und auch der Tatsache, dass ein Bundesvorstand dann relativ ins Gespräch brachte, eben Parteiausschlüsse, hat dann der Landesvorstand eben einen Tag später dann doch deutlicher reagiert. Also es ging dann eben auch in der Beratung darum, dass man alle drei Personen eben auch ausschließt. Man hat ihr die Mitgliedsrechte entzogen, das kann der Parteivorstand sofort tun und den Ausschluss beantragt. Das kann aber erst das Schiedsgericht, Landesschiedsgericht endgültig entscheiden am Ende. Und es gab nochmal so eine ganz klare Äußerung von dem Parteisprecher, den ich gerade angesprochen habe, der erstmal sagte, die mit der AfD hat es nichts zu tun, dass man dann eben gesagt hat, wir stehen auf dem freiheitlich-demokratischen Grundordnung und Personen, die irgendwie hier mit Gewalt eine Art Umsturz planen, hätten eben in der Partei nichts zu suchen oder man hätte jetzt auch schnell gehandelt. Also da gab es dann plötzlich so einen ganz anderen von, ja, hat mit uns nichts zu tun und so einer gewissen Verharmlosung plötzlich so, okay, man nimmt es jetzt doch mal ernst.
Was macht denn sowas mit einer Partei, so ein Skandal?
Also ist ja so, dass die AfD in der Vergangenheit schon einige Skandale hatte. Dieser Skandal ist für die AfD halt besonders schwierig oder diese Verbindung natürlich zu einer mutmaßlichen rechtsextremen Terrorgruppe, weil natürlich auch Diskussionen gab darüber, ob man die Partei verbieten sollte, eben aufgrund der Frage, ist sie eine Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Da sieht es natürlich nicht gut aus, wenn diese Verbindungen so klar bestehen. Wie gesagt, es waren jetzt nicht irgendwelche Personen, die vielleicht mit AfD-Mitglieder waren, sondern die halt ganz klar auch Verbindungen hatten in die Partei hinein, auch für sie gearbeitet haben, in Posten selber teilweise. Und das ist natürlich ein Problem für die Partei selber jetzt doch gewesen. Nun ist jetzt natürlich die Frage, aufgrund dessen, dass jetzt auch die Bundesregierung oder dass es jetzt Neuwahlen und sowas geben wird, inwiefern überhaupt noch eine Verbotsdebatte eine Rolle spielt. Aber trotzdem ist es halt für eine AfD, die zum Beispiel im Westen nochmal ein anderes Publikum hat, dass es vielleicht doch nochmal sehr viel stärker abgeschreckt ist von dem Thema, okay, da gibt es Verbindungen zu einer mutmaßlichen rechtsextremen Terrorgruppe, schon ein Problem. Auch abseits dessen, dass es vielleicht jetzt keine Verbotsdebatte geben könnte.
Die Lage hat sich ja am Dienstag schnell überschlagen. Also irgendwie, mir kam das zumindest so vor, als würde da die ganze Zeit immer wieder irgendwas Neues aufploppen, immer eine neue Nachricht zu diesem ganzen Thema. Wir sprechen hier übrigens von dem 5. November, wenn wir Dienstag sagen, da ist das passiert. Und es ist ja bestimmt schwer, dann auch in so einer kurzen Zeit sehr präzise zu arbeiten. Wie geht ihr denn als Journalistinnen mit so einer Lage um?
Dann ist es als allererstes mal super gut, dass wir hier ein großes Team haben und sehr viele Kollegen und Kolleginnen da gleichzeitig angefangen haben zu recherchieren. Also sind welche rausgefahren zu den Orten, an denen die Durchsuchungen stattfanden. Da waren Kollegen und Kolleginnen unterwegs. Wir waren, Antonie und ich waren hier im Büro und haben versucht, uns von hier aus einen Überblick zu verschaffen und ja, mit den Sicherheitsbehörden zu sprechen, mit der AfD dann später zu sprechen. Und das ist schon erstmal total hilfreich zu sagen, okay, es gibt jetzt hier so viele Stränge, du hast es gesagt, da ploppt irgendwie das eine auf und dann ploppt das nächste auf und dann so eine Zuteilung zu haben, dass sich da verschiedene Personen um verschiedene Dinge kümmern und dass da am Ende alles nochmal wieder zusammengebunden wird. Aber klar, also so ein, für mich persönlich ist so ein Tag, an dem sowas Großes aufploppt und man natürlich schnell und aber auch richtig wissen will, was denn da jetzt eigentlich Sache ist und wie die Dinge zusammenhängen, ist für mich persönlich super großer Stress und es ist eine Herausforderung, dann da irgendwie keine Fehler zu machen sozusagen. Und der Herausforderung stellen wir uns dann immer, aber es ist schon ein Tag, der irgendwie was Besonderes ist, das muss man schon sagen.
Es ist auch immer so ein Tag, wo man auch immer wieder nochmal überprüfen, also wo alle immer alles wissen wollen, aber man im Zweifel gar nicht alles rausfinden kann, weil es gab dann natürlich auch die Diskussion, Kurt Hertasch bei der Festnahme, dass es dann eben Schusswaffeneinsatz gegeben haben soll, er wohl mit einer Waffe eben auch vor die Polizeibeamten getreten sein soll und dann eben verletzt war, also am Kiefer. Und da war natürlich die Diskussion, wie wurde er denn jetzt am Kiefer verletzt? Ist er irgendwie, weiß ich nicht, gestürzt oder gab es so Handgreiflichkeiten oder durch Warnschuss, durch einen Schuss? Und dann will man natürlich jetzt ganz konkret wissen, was ist da passiert? Und hat es dann natürlich mit Behörden zu tun, die zu Recht natürlich auch erstmal vorsichtig sind, weil die am Ende müssen die das ja selber auch erstmal aufarbeiten. Es ist ja dann auch, also das Landeskriminalamt ist jetzt dafür zuständig, die sagen, das ist jetzt ein Tatort und wir müssen da jetzt auch erstmal ermitteln. Man muss irgendwie die Umstände angucken, wo wir dann untereinander auch als Kollegen irgendwie miteinander aushandeln müssen. Wie schreibt man das jetzt? Was wissen wir eigentlich jetzt wirklich? Andererseits ja eben auch sagt, okay, es ist krass, es kommt zu einem Schusswaffeneinsatz und er ist verletzt am Ende. Und bis heute können wir nicht klar sagen, was da jetzt passiert ist. Und das wird jetzt auch eine Weile so bleiben. Aber es ist eben, weil du sagst, eben präzise zu bleiben. Wir können immer nur das aufschreiben, was wir dann genau herausfinden können, auch mit Hilfe der Behörden und dann eben auch ja, das ist dann immer die Aufgabe, wo man immer sagt, ich möchte jetzt eigentlich mehr wissen, aber es ist jetzt einfach auch so, das geht jetzt nicht.
Bei manchen Dingen muss man natürlich auch jetzt schlicht erstmal die Ermittlungen abwarten. Also das ist natürlich auch jetzt eine Maßnahme, die macht so eine Polizei oder so eine, ordnet so eine Bundesanwaltschaft an, weil sie Anhaltspunkte hat dafür, dass hier Straftaten begangen worden sind oder geplant worden sind. Und dann will sie aber natürlich, ist es natürlich auch für die erstmal ein Punkt, an dem man sagt, okay, jetzt haben wir erstmal genug, aber jetzt müssen wir noch mehr rausfinden. Und deswegen unter anderem machen die ja auch solche Durchsuchungen. Das heißt, das ist ein Prozess, der jetzt sowohl bei den Sicherheitsbehörden läuft, als auch natürlich bei uns weiterläuft, um zu gucken, was passiert da jetzt noch, was können wir noch rausfinden, aber auch teilweise jetzt dann einfach mal sagen, okay, das haben wir jetzt, es ist berichtet worden, aber jetzt den Rest macht jetzt auch erstmal die Polizei, das ist deren Job, das weiter rauszufinden. Was am so einem Tag dann immer noch mal so eine journalistische Frage ist, die wir uns auch stellen, also wir haben jetzt hier in dem Podcast ja auch immer Kurt Hettersch mit vollem Vor- und Zunamen genannt und die anderen Politiker der AfD, die da offenbar verbandelt waren mit den sächsischen Separatisten nicht, so abgekürzte Namen, da fragen wir uns natürlich dann immer, ab wann ist sozusagen eine Person so öffentlich schon vorher aufgetreten, dass es gerechtfertigt ist, sie mit vollem Namen zu nennen, einfach auch um klar zu machen, okay, das ist diese Person, die in dem Fall jetzt auch im Stadtrat saß, die man vielleicht auch schon kennt in Grimma und wo es sozusagen ist, aus unserer Sicht gerechtfertigt ist, da die Person schon öffentlich aufgetreten ist, öffentliche Ämter begleitet hat, dann auch zu sagen, hey, guck mal, das ist hier ein Lokalpolitiker und das ist auch zwar auch ganz genau der mit vollem Zunamen, dem jetzt sowas vorgeworfen wird. Da diskutieren wir natürlich dann auch viel in der Redaktion immer, wo sind da die Grenzen genau, wie gehen wir da mit so Namen um?
Abschließend die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Also klar könnt ihr jetzt nicht in eine Zauberkugel schauen und wissen, okay, was passiert jetzt, aber die mutmaßlichen Mitglieder dieser Terrorgruppe sind ja jetzt dem Haftrichter vorgeführt worden in Karlsruhe.
7 sind schon den Ermittlungsrichtern vorgeführt worden und gegen die ist auch der Haftbefehl in Vollzug gesetzt worden. Das heißt, sie sind jetzt offiziell in Untersuchungshaft. Gegen die 8. Person, das ist der Redelsführer, der ist in Polen festgenommen worden. Da dauert der Prozess noch ein bisschen an. Da sind ja dann auch noch ausländische Behörden mit eingebunden, weswegen es da offenbar noch ein bisschen länger dauert. Aber genau darüber wird der Ermittlungsrichter dann auch demnächst entscheiden, über seinen Haftbefehl. Davor gehe ich aus. Ja, und dann wird auch der Generalbundesanwalt erstmal noch ein bisschen weiter ermitteln und irgendwann wird es vermutlich eine Anklage geben, die Bundesanwaltschaft vorlegt und wenn alles sozusagen in Anführungsstrichen normal läuft, wird es danach dann irgendwann wird die Anklage zugelassen und es wird verhandelt werden, wahrscheinlich hier in Sachsen bei uns und dann werden wir uns mit dem Prozess beschäftigen und spätestens dann werden auch weitere Details bekannt werden und man wird weiter gucken können, okay, wie hat die Gruppe genau funktioniert, wie waren da die Strukturen, was ist dann am Ende auch tatsächlich nachweisbar, was stimmt, was ist gerichtsfest zu beweisen. Das wird sich jetzt dann sicherlich nicht nur über die nächsten Monate, sondern womöglich vielleicht auch über die nächsten Jahre hinziehen, der gesamte Prozess.
Spätestens dann werden wir uns wahrscheinlich wieder hier zusammenfinden und darüber reden. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen tiefen Einblick.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Von mir auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Feedback habt, dann schickt mir doch eine Mail an podcast@lvz.de. Und noch ein kleiner Hinweis, es gab ja sehr viele große Nachrichten in dieser Woche und die Sächsische Zeitung hat einen Podcast, in dem sie solche Nachrichten eben immer zusammenbündelt, nämlich das Thema in Sachsen. Und in der aktuellen Folge spricht mein Kollege Fabian Deike mit dem Politikwissenschaftler Jannik Treiber von der TU Dresden über das Scheitern der Sondierungsgespräche in Sachsen, das Aus der Ampel und was der Sieg von Trump in den USA auch für uns in Sachsen bedeutet. Hört doch einfach mal gerne rein. Ihr findet den Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.